auf dem Grabstein des Wissenschaftlers und Begründer der Raumfahrt, Werner von Braun, steht genau der Spruch, den Gregor vorgelesen hat. Es steht kein Name drauf, kein Geburtstag, kein Sterbetag, einfach eine Marmor-Granitplatte mit dem Spruch: Die Himmel erzählen die Ehre Gottes. Der Begründer der Raumfahrt brauchte nicht mehr als das zu wissen, dass die Himmel die Ehre Gottes erzählen. Wir wollen uns heute mit einem Text aus dem Buch Jesaja beschäftigen. Das hat den wohlklingenden Namen im Hebräischen Jeschajahu. Und Jeschajahu heißt: Hilfe ist Gott. Gott rettet. Gott trägt. Und dieses Buch Jesaja hat zwei Teile. Im Teil 1 geht es um das angekündigte Gericht und ist ein Ruf zum Umdenken, ein Ruf zur Umkehr zu Gott hin. Und der Teil 2 ist das Trostbuch, als das Gericht doch gekommen ist, weil sie nicht umgekehrt sind. Das Volk oder Jerusalem wurde belagert. Das Volk wurde nach Babylonien verschleppt und war da in babylonischer Gefangenschaft. Und nachdem also die Katastrophe gekommen ist, weil die Kinder Israel nicht umgedacht haben und sie jetzt quasi in ihrer selbstverschuldeten Patsche sitzen, da wendet sich die Botschaft von Jesaja und es wird zum Trostbuch. Also vor der Eroberung ist es die Ermahnung und nach der Eroberung ist es das Trostbuch. Und dieses Buch ist gekennzeichnet von unglaublichen Gegensätzen. Einmal haben wir den Widerspruch zwischen Israel und der Völkerwelt. Dann haben wir innerhalb des Volkes Israels den Gegensatz von Leuten, die auf Gott vertrauen und welchen, die abfallen. Und dann haben wir noch innerhalb dieses Trostbuches diese großartigen Kapitel, die von dem Meschiach, dem Erlöser, dem Retter, berichten. Und das ist die Ankündigung von Jesus selber. Und in diesem Trostbuch haben wir den ungeheuren und unvereinbaren Gegensatz zwischen dem Knecht Gottes, der leiden muss, und dem Herrn der Welt, der wiederkommt. Und bis heute haben die Juden diesen Gegensatz nicht verstehen können. Bis heute können sie nicht begreifen, dass der leidende Gottesknecht, der gekreuzigt wird, der gleiche ist wie der, der in den Wolken wiederkommt. Und diese ganzen Widersprüche oder Gegensätze durchziehen das Buch und ich möchte uns jetzt den Auftakt vom Trostbuch vorlesen. Das ist nämlich aus dem Kapitel 40. Wenn ihr eine Bibel habt, dann schlagt doch Jesaja 40 auf. Und da wollen wir die Verse 25 bis 31 lesen. Da spricht Gott zu dem Volk in der Gefangenschaft, in den Bindungen, im fremden Land Folgendes: Wem wollt ihr mich denn nachbilden, dem ich gleich sei? Spricht der Heilige. Hebet eure Augen in die Höhe und seht, wer hat solche Dinge geschaffen? Und führt er her bei der Zahl heraus? Er ruft sie alle mit Namen. Sein Vermögen und seine Kraft ist so groß, dass es nicht an einem fehlen kann. Warum sprichst du denn, Jakob, und du, Israel, sagst, Mein Weg ist dem Herrn verborgen. Mein Recht geht vor meinem Gott vorüber. Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt und sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt den Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Junge Männer werden müde und matt und die Jünglinge fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Gott stellt uns heute die Frage, wem willst du mich denn vergleichen? Und in dieser Frage liegt die Aussage, es gibt keinen, mit dem Gott vergleichbar ist. Hebt eure Augen auf in die Höhe und seht, wer hat solche Dinge geschaffen. Gott will unsere Aufmerksamkeit auf die Schöpfung lenken und er will seine Aufmerksamkeit auf den Kosmos, auf das Universum lenken. Stellt euch Folgendes vor, wen sahen die denn jetzt da, die Gefangenen in Babylon? Da waren ihre Sklaventreiber, da waren ihre Herren, da war die fremde Kultur, da waren Menschen, deren Sprache sie nicht verstanden, das sahen sie. Sie sahen, dass sie da am Euphrat saßen. Die Berge von Judäa waren weit weg, die saßen jetzt im Flachland, kamen aber aus dem Gebirge Juda. Und jetzt richtet Gott ihre Aufmerksamkeit weg von den äußeren Umständen ihres Lebens, von dem Rahmen ihres Lebens hin zur Schöpfung Gottes. Waldemar, da stört etwas. Kannst du leise sein? Ich komme durcheinander. Und so ist es auch mit uns heute. Gott will unseren Blick von unseren Lebensumständen, von dem, was gerade unseren Alltag bestimmt, wegrichten, dass wir aufschauen auf die Werke seiner Hände. Hebt eure Augen auf. Wir gucken oft nach unten, auf das, was uns runterzieht, auf das, was uns Angst macht, auf die Weltgeschichte. Wir gucken auf Politiker, wir gucken auf Erdogan, auf Putin, auf Merkel. Das zieht uns runter. Gott sagt uns heute, hebe deine Augen auf zum Himmelszelt. Das habe ich gemacht. Und er richtet unsere Aufmerksamkeit darauf, dass er die Welt geschaffen hat. Nun sagt er, ich habe das alles gemacht und ich führe ihr Heer bei der Zahl aus und ich rufe sie alle mit Namen. Gott vergleicht sich hier mit einem Feldherrn, der seine Armee in die Schlacht führt. Und vielleicht erinnert ihr euch an Alexander den Großen, an Napoleon Bonaparte oder an den preußischen König Wilhelm. Die ritten immer an der Spitze ihrer Truppen voran und führten ihr Heer, ihre Truppe, ihre Armee hinter sich her. Und auf dem Schlachtfeld entfaltete sich dann die Truppe, um die Schlacht zu schlagen. Und Gott vergleicht sich hier mit einem Feldherrn, nur dass seine Armee die Sterne sind. Darum nennen wir ihn auch Herr Zebaoth, Herr der Heerscharen. Wir leben hier auf der Erde in einer Galaxie, die heißt Milchstraße. Und wenn wir an einem sternklaren nächtlichen Himmel schauen, dann sehen wir quasi von innen in unsere eigene Galaxie, wir sehen von innen in die Milchstraße rein. Und was wir da sehen, das sind alles die Milliarden Sterne der Milchstraße. Jetzt gibt es aber nicht nur unsere Milchstraße, unsere Galaxie, in der unser Sonnensystem ist, aus Sonne und 9 Planeten. Es gibt Milliarden von Galaxien. Wir können uns das nicht vorstellen. Wenn wir darüber nachdenken, kommen wir in die Klapsmühle. Es ist unvorstellbar und hunderte Milliarden von Lichtjahren, das sind Entfernungen, die können wir nicht denken. Da setzt das bei uns aus. Und jetzt sagt Gott, das habe ich alles gezählt, habe ich alles gemacht. Und die Physik sagt, der Kosmos dehnt sich aus. Also, vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Und was macht das Herr des Himmels, wenn Gott es anführt? Hinter ihm her? Es verteilt sich, es dehnt sich aus. Nichts anderes tut Gott hier. Nicht ein Stern fehlt. Nicht ein Stern. Vielleicht habt ihr aus eurer Kinderzeit noch das Lied im Kopf. Weißt du, wie viele Sternlein stehen? Gott, der Herr, hat sie gezählet, dass ihm auch nicht eines fehlet an der ganzen großen Zahl. So ist es. So ist es. Hebt eure Augen auf an den Sternenhimmel. Und jetzt sagt Gott, warum sprichst du denn Jakob und du Israel, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht an ihm vorüber. Was ist das für eine Geisteshaltung? Wenn wir sagen, mein Weg ist Gott verborgen, dann heißt das doch nichts anderes, als dass wir sagen, Gott kümmert sich nicht um mich. Wenn wir sagen, das, was ich tue, das sieht Gott nicht, dann sagen wir nichts anderes als, Gott interessiert sich nicht für mich. Gott scheint mich vergessen zu haben. Gott interessiert sich für andere Leute, nicht für mich. Diese Grundhaltung zu sagen, mein Weg ist Gott verborgen, unterstellt Gott Schlechtes. Wenn wir sagen, Gott interessiert sich nicht für mich, dann sagen wir, ich bedeute Gott nichts. Ich bin Gott nicht wichtig. Und wenn Gott jetzt sagt, warum sagst du das? Dann ist das eine rhetorische Frage, das heißt, sag das doch nicht. Wie kommst du da darauf, dass ich mich nicht um dich kümmere? Wieso denkst du, du würdest mich nicht interessieren? Unglaube bedeutet zu sagen, dass Gott das entgeht oder durch die Lappen geht, das durchflutscht, worauf ich doch Anspruch habe. Denkt an die Gefangenen in Babylonien, die sagten, ja, wir sind abgemeldet. Gott interessiert sich nicht mehr für uns. Dann sagt Gott, warum sagst du das denn? Es ist doch ganz anders. Er sagt hier in Vers 28, weißt du nicht, hast du nicht gehört, der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt, sein Verstand ist unerforschlich. Mit dieser Doppelfrage macht Gott deutlich, wie grundlos, wie unbegründet, wie unberechtigt es ist, wenn wir sagen, Gott interessiert sich nicht für mich. Es ist eine Herzenshaltung, die grundlos ist. Warum? Was hat Gott gesagt? Ich habe dich je und je geliebt. Ich habe dich vor Grundlegung der Welt schon gesehen. Weißt du das nicht? Hast du das nicht gehört? Dieses Wissen ist bei Gott immer ein ganz besonderes Wissen. Es ist ein Erfahren, ein Erleben, ein Erkennen. Jeder von euch hat schon Situationen im Leben erfahren, wo er sagte, Mensch, da hat mir doch Gott geholfen. Und daran sollen wir uns erinnern. Das sollen wir nicht vergessen. Und weißt du nicht, das heißt doch auch so viel wie, erkenn das doch. Merk das doch. Mach dir das doch bewusst. Denk doch daran. Zum zweiten Mal verweist Gott auf seine Schöpfermacht. Und Gott macht damit das Gleiche, was er damals mit Abraham gemacht hat. Als bei Abraham wegen seines Alters rein geschlechtlich nichts mehr ging und das Gleiche bei seiner Frau der Fall war, was hat Gott damit Abraham gemacht? Hat ihn aus dem Zelt geholt, in einer sternklaren Nacht, und hat gesagt, jetzt schau nach oben. Wie die Sterne werde ich dein Nachkommen machen. Nirgendwo sieht man den Sternenhimmel so klar wie in der Wüste. Immer dort, wo keine anderen Lichtquellen sind, wie Städte oder Autobahnen, im Gebirge auch, da sieht man den Sternenhimmel wunderbar. Auch in der Wasserwüste der Ozeane, wenn man mit dem Schiff unterwegs ist. Gott macht noch einmal das Gleiche mit Abraham und er macht es auch mit uns heute. Schau doch in die Welt, in die Schöpfung, in die ganze Intelligenz, die da drin steckt. Schau doch an den Sternenhimmel und dann weißt du doch, mit wem du es zu tun hast. Die Wunder der Schöpfung sind der stärkste Beweis für Gottes Allmacht, seine Macht, sein Können und seine Liebe. Und Werner von Braun wollte nichts anderes auf seinem Grabstein stehen haben, als die Himmel erzählen die Ehre Gottes. Und dann heißt es trostreich, er gibt den Müden Kraft und Stärke dem Unvermögenden. Knaben werden müde und matt und Jünglinge fallen, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, kriegen neue Kraft. Ja, wir sind kraftlos. Ja, wir ermatten. Ja, wir werden müde. Das ist so und Gott weiß das. Und nun sagt er zu uns heute, nun schau auf mich. Das alte deutsche Wort harren heißt ausschauen, warten. Ich harre auf dich schon eine Stunde. Das heißt, ich warte auf dich schon seit einer Stunde. Auf Gott warten, von ihm etwas erwarten. Hoffen, sich ausrichten auf Gott. Und dann heißt es in einem wunderbaren Bild zum Schluss, die auf den Herrn harren, werden auffahren mit Flügeln wie Adler. Ich habe noch keinen Menschen gesehen, dem Flügel gewachsen wären und der dann wie Ikarus gen Sonne geflattert ist. Es ist also ein Bild. Aber trotzdem ein ernstzunehmendes Bild. Wer auf den Herrn wartet, auf ihn hofft, auf ihn sieht, dem wachsen Flügel. Und zwar kriegt der inwendige Mensch Flügel. Ich kann je länger, je weniger mich bewegen. Ich wünsche mir manchmal, dass sich das ändert. Und trotzdem gilt doch auch mir die Verheißung in meiner Krankheit, Gott wird mir Flügel schenken und ich werde mich aufschwingen. Und wann wird sich der inwendige Mensch endgültig aufschwingen? Wenn die Seele, wenn der inwendige Mensch die Hülle des äußerlichen Menschen verlässt, dann werden wir uns endgültig aufschwingen mit Adlerschwingen in die Ewigkeit Gottes. ist also nicht nur ein Bild, ist auch die ganz klare Realität. Ich komme zum Schluss. Gott ruft uns heute zu, schau nicht auf die Politik, schau nicht auf die Weltgeschichte, schau nicht auf die äußeren Umstände deines Lebens, schau nicht auf die Bedingungen deines Alltags. Schau auf das, was ich mache, und wenn du das tust, dann wirst du Flügel bekommen und deine Seele wird sich aus dem erheben, was deinen Alltag knechtet und dich unfrei macht. Wer auf Gott schaut, dem gibt er neue Kraft. Und das ist Gottes Zusage, Gottes Verheißung für jeden von uns heute. Amen.